Soll mich alles glänzt, das Gold ist hier.
Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was danst. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. 6 Hochkaräter, 2 Halunken.
The gold, 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 Stückli for you.
Mit Urli und Vinson.
Hallo und herzlich willkommen zur Live-Ausgabe des Goldstückli-Podcasts aus dem Kraftfeld in Winterthur.
Hey, 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 volle Hütte. Sehr gut. Endlich mal vor vollem Haus spielen.
2500 zahlende Gäste waren das im Ton mindestens. Vielen Dank für diesen herzlichen Empfang. Und nochmal herzlich willkommen zur Live-Ausgabe unseres Podcast-Formats. Wir stellen euch wie jede Woche 6 neue Songs vor. Wir werden ein Oldstückli im Goldstückli präsentieren. Und wir haben Live-Musik von Matondo. Da kann man auch schon mal klatschen.
Bravo. Bravo, Matondo. Wir freuen uns sehr, dass wir hier dieses Live-Goldstückli aufführen dürfen bei der Dezibel-Podcast-Konferenz von der Podcast-Schmiede in Winterthur. Das wird dann auch eine Brücke sein zum Oldstückli. Ihr könnt euch schon mal überlegen, was das ist. Wir wurden eingeladen von der lieben Cheyenne. Herzlichen Dank, Cheyenne. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Die Anreise war, hatten wir im Vorgespräch schon besprochen, ein wenig kompliziert, weil in Deutschland die Lokführer gerade streiken. Heute, von gestern Abend 22 Uhr bis heute Abend 18 Uhr wird gestreikt. Deswegen ist mein Nachtzug gestern Abend ausgefallen. Ich hätte eine Deluxe Double-Kammer gehabt mit Dusche im Nachtzug. Zum ersten Mal wurde gecancelt. Deswegen musste ich No-Go-mäßig einen Flug buchen heute Nachmittag, bin geflogen und quasi mehr oder weniger von Kloten vom Flughafen direkt hierhin nach Winterthur ins Kraftfeld. Bei dir, Vincent, was anders?
Bei mir wurde vorgeschlagen von meiner Familie, doch einfach einen Tag vorher zu fahren, was dann auch einigermaßen geklappt hat, aber gestern war schon ein großes Chaos in der Deutschen Bahn, weil viele Leute dachten, dann fahre ich halt einen Tag früher. Und ich habe, das ist glaube ich in der Schweiz ein Phänomen, was gar nicht so häufig auftritt. Ich habe eine Schaffnerin getroffen auf dem Weg von Zürich nach Winterthur in der letzten Bahn. Das war das erste Mal, dass ich kontrolliert wurde mit einem Ticket, was ja eigentlich erst für den nächsten Tag galt. Und die hat sich das lange angeguckt und sagt so, das gilt erst für morgen oder so, ja. Und ich so, ja, aber in Deutschland ist die Zugbindung abgesagt und ich dachte, ich komme hier mit durch und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, achten Sie bitte beim nächsten Mal darauf. Und ich so, ja, super cool. Das habe ich der Frau in der Rezeption erzählt, hier im Hostel nebenan.
Ja.
Und die meint, das passiert in der Schweiz extrem selten, dass die Schaffner und Schaffnerinnen so ein Auge zudrücken. Die sagen sonst eher mal, steigen Sie bitte aus, das ist nicht gültig, was Sie hier mit sich führen.
Ah, auch wenn es ein falscher Fahrschein ist.
Ja, ja.
Okay, aber du hast bezahlt.
Eigentlich habe ich bezahlt, bloß halt für ein Ticket, das eigentlich erst am nächsten Tag galt.
Weil die Deutsche Bahn hat ja gestern ganz mit geschwellter Brust gesagt, die Zugbindungen, was in Deutschland ein sehr wichtiges Wort ist, Zugbindung, weil man kauft ein Ticket und ist gebunden an einen Zug. Man kann da nicht in einen anderen Zug einsteigen, sondern muss in den Zug einsteigen, wo man das Ticket für gelöst hat. Die Deutsche Bahn hat gesagt, ist aufgelöst. Von daher hätten sie das eigentlich auch kommunizieren müssen an die SBB.
Ja, das stimmt.
Aber die Deutsche Bahn und die SBB, die sind nicht mehr so auf gutem Fuße, weil die SBB hat jetzt ja beschlossen, dass wenn die Deutsche Bahn eine halbe Stunde zu spät kommt, kommt sie nicht mehr rein.
Stimmt.
Ja? Dann ist fertig. Basel-Badischer Bahnhof ist fertig. Ja. Ich musste aussteigen und in die Tram.
Das ist mir auch passiert, ja.
Ja, genau.
Es war ständig irgendwas. Der eine Zug fuhr gar nicht, der nächste fuhr später, dann an einem anderen Gleis, dann sitze ich endlich in der Bahn nach Basel, dann heißt es ja, die fährt gar nicht bis Basel SBB, sondern nur eine Station vorher. Ich so, ah, jetzt muss ich noch Nahverkehr, Hilfe. Ich hatte echt ein bisschen Panik gestern, aber wir haben es ja geschafft. Ich habe gestern in der Taz einen Artikel gelesen von Doris Akrap, einer von mir sehr geschätzten Journalistin, die vorgeschlagen hat, dass man doch beim nächsten Bahnstreik eben nicht die Lokführer in den Streik schicken sollte, sondern ausschließlich die Ticketverkäufer. Was eine total gute Idee ist, weil wenn keine Tickets verkauft werden, tut es den Bossen dolle weh. Aber man kann ja trotzdem von A nach B fahren und kann sich als Mitfahrerin und Mitfahrer total solidarisch erklären mit den Leuten, die gerade streiken und muss nicht so halb fluchend sich immer wieder selbst einreden, dass Streik eigentlich was Richtiges ist und was Wichtiges. Das ging mir gestern ein bisschen so. Ich dachte die ganze Zeit, Vinson, immer dran denken. Es ist wichtig, dass diese Leute mehr Geld verdienen. Aber das wäre viel einfacher, wenn der Ticketverkauf bestreikt würde und nicht die Lokführerei. Sagt man das so?
Kann sein, ja. aber wir möchten eigentlich gerne mit unserer Kernkompetenz beginnen.
Können
an dieser Stelle
machen.
Und Musik spielen.
Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir fangen erstmal an mit Jazzy Vibes aus East London. Eine Künstlerin, die sich dort nach wie vor ein bisschen im Untergrund bewegt, also noch nicht so ultra berühmt ist. Sie heißt Belle Cobain und bevor wir euch mit Informationen zur Künstlerin versorgen, hören wir doch da einfach mal rein. Eine gelungene Melange, möchte ich sagen, aus Pop, Hip-Hop, Jazz und auch ein bisschen Drum and Bass oder besser gesagt Django.
Goldstückli, der Podcast.
Neue Musik aus East London, Belle Cobain mit dem wunderbaren Stück Unlikely, das mich beim ersten Mal hören schon total gekriegt hat, weil die Vocals, das ist ja auch momentan modern oder ist ein Thema, das wir oft besprechen, die Vocals sind so ultra leise und ganz nah am Mikrofon gesungen. Das hat mich zum ersten Mal überzeugt, glaube ich, mit so Billie Eilish Hits mit den ersten.
Okay.
Die hat da so einen Trend gesetzt, habe ich das Gefühl. Außerdem weiß man ja, dass Studios für normal verdienende Musiker und MusikerInnen viel zu teuer geworden sind. Das heißt, man nimmt alles zu Hause auf und wenn man die Nachbarn nicht nerven will, singt man vielleicht auch ein bisschen leiser, als man es im Studio machen würde. Und was definitiv immer entsteht, egal aus welchen Gründen, ist so eine krasse Intimität. Also hier hat man ja wirklich das Gefühl, man ist ganz nah dran an der Künstlerin und an ihren Lyrics, die hier inspiriert worden sind durch eine Mexiko-Reise. Sie war in Mexiko und hat sich dort auch mit dem Schicksal der indigenen Bevölkerung auseinandergesetzt. Daher kommt auch der zentrale Satz des Stückes, der da lautet: Feeling sorry for my people who got rigged by the systematic default. Und der Sound, sagt sie, dieses Liedes ist dadurch entstanden, dass sie während dieser Mexiko-Reise eben sich nicht nur mit der indigenen Bevölkerung und mit deren Historie beschäftigt hat, sondern sie hat auch so ein paar paranormale Erfahrungen gemacht.
Oha.
Wo man sich fragt, waren da unter Umständen Drogen im Spiel oder was ist da genau passiert? Das findet man aber nicht raus. Aber daher kommt dieser leichte, spooky, haunted Sound des Stückes. Belle Cobain ist, wie gesagt, noch kein Riesenstar. Aber auf dem besten Weg dahin.
Aber auch nicht verwandt mit Kurt.
Auch nicht verwandt mit Kurt.
Okay.
Aber auf dem besten Weg, aus meiner Sicht zumindest, ein Riesenstar zu werden. Sie hat auch schon mit Projekten zusammengearbeitet, die wir hier vorgestellt haben.
Ja, mit dem Silhouettes Project, welches du vor 2 Wochen mit Mickey ja hier hattest, im Goldstückli. Da hatte sie vor 2 Jahren, glaube ich, eine Single. Auch sehr gut.
Ja.
Richtig gut.
The Silhouettes Project, das haben wir beim letzten Mal vorgestellt, ist auch sehr zu empfehlen. Das ist so eine fast schon Protestkommune, die es eben auch nur gibt, weil festgestellt wurde, die Freiräume in London existieren nicht mehr, wo früher Musik entstanden ist und wo wir uns auch getroffen haben, um Musik zu machen. Die haben sozusagen ein musikalisches Riesenprojekt erfunden, um gegen Gentrifizierung sich nochmal stark zu machen und für eine Stärkung der Independent- bzw. Underground-Szene in London. The Silhouettes Project, ruhig mal draufhören, wenn ihr das bei Spotify oder bei eurem Lieblingsanbieter findet. Das ist ganz, ganz starke Musik. Jedes Mal ein anderer Vocalist, eine andere Vokalistin, Rapper sind da dabei und eine ganz große Bandbreite an Musik, die da dargeboten wird. Und da hat eben auch Belle Cobain schon ein Stückchen mitgestalten dürfen.
Sehr schön. Wir bleiben in England, kommen zu einer neuen Indie-Rock-Band aus Brighton. Das Quartett nennt sich Egyptian Blue und wurde entdeckt von einem gewissen Felix White. Das ist ein Bruder von den White-Brüdern, die früher die Maccabees ausgemacht haben. Die einen oder anderen kennen diese Band vielleicht noch von euch. Die Band hat sich dann aufgelöst. Die White-Brüder haben dann aber nicht nur gedacht, wir machen auch eine neue Band, die wir hier auch schon vorgestellt haben, die 86 TVs, sondern Felix hat dann auch gesagt, der ehemalige Gitarrist von den Maccabees, ich will ein Label machen, so ein bisschen in der Art wie vor ungefähr 10 Jahren Communion Records. Das war der eine von Mumford & Sons. Der wollte mit einem Label so junge Talente fördern, eher aus der Folkmusikszene in London, hat dann immer wieder Konzerte regelmäßig veranstaltet, da hat man sich getroffen, Klinken in die Hand etc. pipapo und hat auch Musik veröffentlicht und Felix White will das jetzt auch machen mit seinem Label Yalla Records und da hat er Egyptian Blue auch für unter Vertrag genommen, vor ungefähr 3 Jahren. Dann kam die Pandemie, Handbremse gezogen, die Band war erstmal auf Pause, hat aber schön weitergeprobt und Songs aufgenommen, das hat ihnen gut getan. Die Platte ist jetzt endlich fertig geworden, vor 2 Wochen rausgekommen und nennt sich A Living Commodity. Und daraus möchten wir gerne uns ein Lied anhören, das nennt sich To Be Felt. Was mir ja sehr gut gefällt, ist dieses ein bisschen aus der Zeit gefallene, vielleicht auch ein wenig von der Class 2005.
Total.
Indie-rockige mit den zackigen Gitarren und den gestressten Hi-Hats. Gefällt mir aber immer noch sehr gut. Ich muss sagen, vielleicht bin ich hängen geblieben, aber ich mag diesen Indie-Rock halt immer noch sehr.
Also Egyptian Blue ist ja auch der Begriff, der eine Farbe beschreibt, die 2500 vor Christus zum ersten Mal verwendet wurde.
Sie ist da auch aus der Zeit gefallen.
Ja, nee, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das ist auch in der Büste der Nofretete ist Egyptian Blue, also ägyptisch blau, zu finden. Eine Farbe, die schon sehr, sehr lange existiert. Und für so Post-Punk-Fans ist es vielleicht ähnlich oldschool, ja, wie gut. Die Farbe selber. Mir gefällt es auch. Es ist das Gegenteil von dem, was wir gerade hörten, nämlich nicht entspannt und getragen, sondern wirklich sehr nervös und zackig.
Ja, ja.
Egyptian Blue, wir hören einfach mal rein ins Stückchen To Be Felt von der kommenden Platte.
Bin ich schon raus.
Ah, von der Platte A Living Commodity.
There you go.
Der Goldstückli-Podcast.
Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Egyptian Blue mit To Be Felt von der Platte A Living Commodity. Hier noch der Hinweis auf Belle Cobains kommende EP. Deswegen war ich kurz durcheinander, die hatte ich vorhin nämlich vergessen.
Aha.
Radical Forgiveness erscheint im Dezember. Von der Künstlerin, die wir zu Anfang hörten. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal, dass ihr hier kommen konntet. Wir haben das letzte Mal live gespielt, lustigerweise auch in so einem Schweiz-Kontext, und zwar in der Schweizer Botschaft in Berlin.
Oh.
Da haben wir gespielt vor einem Publikum, das anders war als das Publikum hier heute. Das hat damit zusammengehangen, dass die Schweizer Botschaft Einladungen ausgesprochen hat. Und das bedeutete dann für uns, dass wir vor relativ vielen ab 70-Jährigen so knackige Poplieder vorgestellt haben, wie jetzt eben gerade. Und die waren immer so ein bisschen so...
Oh, das ist aber laut.
Ja.
Und Ray Cokes.
Und Ray Cokes war auch da, das stimmt allerdings.
Ja, Ray Cokes. I didn't understand the word, but I thought you were happy.
Ja, ja, hat er gesagt am Schluss. Aber das war ein sehr lustiger Abend, weil auch dann die über 70-Jährigen zum Teil danach ankamen und meinten, das war doch ganz unterhaltsam, vielen Dank dafür. mir ist das jetzt nur nochmal eingefallen, weil ich aus dieser kleinen Anekdote heraus euch nochmal ein Kompliment machen möchte. Ihr seid nicht nur jünger, sondern auch irgendwie noch ein bisschen hübscher, würde ich sagen.
Aber
oder?
Es gab ein Buffet.
Oh, das war krass.
Ja, es gab ein Apéro-Buffet im Anschluss, das war groß. Und wir hatten, das müssen wir auch mal wiederholen, das ging ein bisschen unter, und wir hatten die Weltpremiere vom Alphorn-Stückli, das Goldstückli.
Oh Mann, ey.
Mit dem Berliner Alphorn-Verein.
Ja.
Die haben im Garten von der Schweizer Botschaft gespielt und das war wirklich...
Ihr müsst euch vorstellen, wir haben bei der Erfindung des Formats nach einem Namen gesucht. Beim Radio hießen wir Zuckerstückli. Unsere Chefin hat uns verboten, den Namen weiter zu benutzen. Also, niemand wird bei Flux FM nochmal ein Zuckerstückli machen, aber nee, dürfen wir nicht benutzen.
Das war die Kreation des Senders.
Ja, 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 ja. Oh, kriege ich direkt wieder schlechte Laune. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nennen wir uns halt Goldstückli. Das war dann schon abgemacht, als ich zum ersten Mal googelte, gibt's vielleicht schon irgendwas, was Goldstückli heißt? Und es gab nur eine Sache, die Goldstückli heißt. Und das war ein Stück für das Alphorn.
Ja,
geschrieben von einem noch lebendigen Schweizer Komponisten. Und den hat dann, die Story ist echt ganz
Freddy
geil.
Freddy Fankhuser.
Ja, Freddy Fankhuser.
Ja, Freddy Fankhuser.
Und Uli Hefliger hat über Umwege die E-Mail von ihm rausgekriegt und hat den angeschrieben, meint so, ja, wir spielen das Goldstückli live, wir spielen einen Podcast, der heißt Goldstückli, und wir führen den auf in der Schweizer Botschaft, und wir haben in Berlin ein Alphorn-Orchester ausfindig gemacht. Es gibt in Berlin ein Alphorn-Orchester und wir würden denen gerne die Noten zur Verfügung stellen und dann spielen die das live, wenn das für dich okay ist. Und hat Freddy Fankhuser hat sein Go gegeben, auch schon über 70, weit über 70, hat gesagt, ja, mach das ruhig. Und dann haben wir quasi sowas Ähnliches gemacht wie hier. Und nach Abschluss der regulären Show haben wir gesagt, jetzt bitten wir Sie noch in den Garten der Schweizer Botschaft. Ich glaube, damit haben wir Sie gekriegt, die über 70-Jährigen. Bitten wir Sie noch in den Garten der Schweizer Botschaft, denn wir haben hier noch eine kleine Extra-Performance für Sie vorbereitet. Und dann haben da drei Alphörner das auch noch mit so versetzten Stimmen gespielt. Ja,
dreistimmig.
Ja, dreistimmig haben die das gespielt. Das war unfassbar schön.
Ja, das
aber
war wirklich schön.
Es ist in der Versenkung irgendwie... verschwunden, weil...
Es ist auch zu surreal.
Ja, das war wirklich so ein Moment, der nur live existiert. Wir haben das noch mit aufgenommen, aber dann haben die Mikrofone verzerrt und es gab noch die eine oder andere Panne mit den Kameras. Das heißt, das gab es nur einmal. Aber
wir müssen das wiederholen.
Ja. Wir waren dabei.
Ja,
das ist wirklich passiert.
Ja, wir haben es mit dem Herzen fotografiert.
Ja.
Aber wir müssen es noch wiederholen. Wir schulden dem Alpornverein eigentlich, das war der Deal, dass wir ein Video für die machen, wie die das Lied spielen.
Ja.
Das war der Deal, dass die kommen. Also die haben nichts gekriegt, ne? Nur das Buffet in der Botschaft und halt dieses Video, was nicht existiert.
Ja, aber man muss auch mal sagen, das Schweizer Buffet, also das Schweizer Botschaftsbuffet, wollte ich sagen.
Ja.
Das hat schon auch einen gewissen Wert gehabt. Also da gab es nur hochwertiges Essen und ganz gute Weine und so.
Ja, Aplomagrone.
Und auch der Saal, also die Schweizer Botschaft in Berlin, falls ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, die in Berlin zu besuchen, das ist schon imposant.
Ja, sehr fancy.
Das ist echt fancy. Ja. Da wird represented. Da wird die Schweiz represented, aber richtig.
Ja.
Parkettboden, Kronleuchter. Nicht so sympathisch abgefuckt wie hier im Kraftfeld.
Gefällt mir besser hier.
Ja,
ist einfacher.
Eigentlich, aber ich fühle mich wohler, muss ich sagen.
Aber wir wollen zum nächsten Stück kommen.
Ja, können wir gerne machen.
Wir bleiben aber schweizerisch.
Richtig, das wäre jetzt die Überleitung gewesen, wenn man sie hätte zulassen wollen.
Wir gehen auf Bern. Wir gehen nach Bern zu Laila Surkovic, ein junges, neues Talent, eine junge Frau Anfang 20, die in Bern aufgewachsen ist. Da hat sie Grafikerin gelernt, glaube ich. Ihr Vater kommt aus Bosnien, hat da Kunst studiert während des Krieges, ist nach Kriegsende der Kunst wegen nach Paris gezogen und irgendwie hat sie ihn von Paris dann nach Bern verschlagen. Das kann auch passieren.
So wie Macron jetzt vor ein paar Tagen.
Ah, wirklich? Das
in Bern? War doch gerade in Bern. Also Macron war gerade in Bern, oder? Emmanuel?
Vor wenigen Tagen. Zu Besuch wahrscheinlich.
Wieder so eine Parallele zur tagespolitischen Situation.
Ja, das ist gut. Hast du gut gemacht. Aber Lailas Papa oder Leilas Papa, wahrscheinlich, weil sie aus Bern kommt, ist aber nach Bern gezogen, um da eine Familie zu gründen. Laila kam dann Anfang der Nullerjahre zur Welt und hat sich schon früh nach ihrer Ausbildung zur Grafikerin angefreundet oder vielleicht sogar währenddessen mit einer gewissen Band namens Jeans for Jesus. Kennt jemand Jeans for Jesus? Ja, ich sehe hier fröhliches Nicken, ist gut. Die machen ganz schönen Elektropop auf Berndeutsch. Haben wir hier im Format auch schon vorgestellt mit zwei Dusig und irgendwo. Ein tolles Lied. Leila ist bei denen eingestiegen als Tourgitarristin und Bassistin vor 3 Jahren. Und sie haben dann festgestellt, Leila kann super singen. Lass die doch einfach in unserem Set, das wir spielen, jeweils noch 2, 3 eigene Lieder singen. Egal, wenn das auf Englisch ist. Das sprengt das nicht hier mit dem Bärendeutschen. Das passt super rein. Hat Leila gerne angenommen, das Angebot. Und es hat sich daraus ein Hit entwickelt. Sie hatte dann schon sehr früh ein Lied geschrieben namens Gun to My Head. Und dieser Song ist so steil gegangen in der Festival Season 2021, dass sich das so weitergetragen hat. Und dieses Lied auf Spotify dann rauskam, mittlerweile über 2 Millionen Streams hat. Wo man irgendwie denkt so, hä? Was ist denn da los? Jetzt hat sie zusammen mit dem einen von Jeans for Jesus, nämlich mit Philipp, eine EP produziert und die ist jetzt rausgekommen letzte Woche, nennt sich Burnout und erschienen ist das Ding beim Berliner Label Grünland Records.
Beim Herbert.
Beim Herbert Grönemeyer. Und ich finde, Leila macht das super. Ich hoffe, dass wir von Leila noch sehr viel sehen, vor allen Dingen Konzerte, nur sie alleine, also ohne die Jeans for Jesus. Nichts gegen die Band, aber ich finde, Leila macht das alleine auch sehr gut.
Ich hoffe vor allen Dingen, dass sie sich Leila nennt und nicht Leila.
Ja, das hoffe ich auch.
Weiß man ja nicht.
Nein, aber ich denke, im Banddeutschen sagt man eher Leila, oder?
Ja, aber jetzt habe ich jetzt mal so eine Laienfrage.
Eine Leila-Frage.
Eine Laienfrage habe ich an dieser Stelle. Und zwar, was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Berndeutsch? Also gibt es einen Unterschied zwischen Berndeutsch und Schweizerdeutsch? Oder gibt es Schweizerdeutsch überhaupt?
Na, Berndeutsch ist eine Farbe vom Schweizerdeutsch.
Okay.
Also hat dann quasi jede Region, jeder Kanton hat dann seinen eigenen Dialekt.
Okay.
Die Luzernerinnen reden anders als die Bernerinnen.
Aber die Luzerner sagen ja, das ist ja kein Luzerndeutsch, oder?
Doch, Luzerner. Luzerner, nein, Luzern. Wie sagen wir?
Luzernerdeutsch. Also doch.
Aber sagen wir Deutsch oder Deutsch? Deutsch. Luzerner Deutsch.
Ich bin total beruhigt, dass du auch Nachhilfe brauchst mittlerweile. Er ist schon zu lange in Berlin. Er ist schon so lange in der Hauptstadt.
Ja. Aber komm, jetzt lassen wir mal Leila.
Ja, hören wir mal Leila an mit Places.
Goldstückli, der Podcast.
Leila oder Leila? You will never find out. Wir haben sie gehört mit Places und ein bisschen hört man ihr an, dass sie so einen 2 Millionen Stream-Song im Hinterkopf hat. Also das Lied klingt jetzt schon wieder so, als wäre beim Festival kompletter Durchdrehmoment angesagt.
Bei dem Song hier?
Ja, und so Feuerzeuge oben.
I don't take no drugs, no, no.
Das wird irgendwann auch so, das Lied wäre auch geil, das wird dann irgendwann so wie Seven Nation Army in der Fußballkurve gesungen.
Ja, Volksmusik.
Basel.
Gigi Ödi.
Nee, finde ich stark. Beim allerersten Mal hören war ich ein bisschen verwirrt,
ja,
weil ich nicht wusste, an was mich das erinnert. Und dann habe ich aber festgestellt...
An was hat es dich denn erinnert?
Mich hat es eben an nichts erinnert.
Aha.
Das ist dann doch was Eigenes. Sie hat eine sehr eigene Stimmfarbe, das gefällt mir ganz gut.
Ja, das stimmt.
Ein hoher Wiedererkennungswert ist da vorhanden.
Aber ich kann berichten, in der deutschen Musikbranche drehen gerade alle frei wegen Laila.
Ja, weil der Herbert jetzt die Finger im Spiel hat, oder?
Ja, aber auch von Booking-Seiten und so, die versprechen sich da sehr viel mit der. Zu Recht, ich finde es super.
Glaubst du, Grönland ist ein geiles Label für MusikerInnen?
Ja, ich glaube schon. Weil einfach klein und dann doch schlagkräftig und die suchen ihre Künstlerinnen doch sehr sorgfältig aus und hauen jetzt nicht die ganze Zeit irgendwelche VÖs.
Und es ist ja ein Chef, der weiß, um was es geht.
Ja, Herbert ist natürlich schon der Geldgeber, aber der eigentliche Chef ist Lenz. Also Lenz macht da die Signings.
Okay. Ja, aber trotzdem, ich finde das irgendwie, kennt ihr das Peter-Prinzip ja, oder? Das Peter-Prinzip beinhaltet ja die Tatsache, dass derjenige, der die verantwortungsvollste Position in der Firma hat, am wenigsten von dem Scheiß versteht, der da eigentlich passiert.
Deswegen, wovon lebt eigentlich Peter?
Ja, das kommt damit auch zusammen. Aber das scheint ja da nicht so zu sein. Das glaube ich, mir würde das ein gutes Gefühl geben, wenn ich wüsste, auch wenn er jetzt nicht im täglichen Geschäft mit dabei ist, wenn ich wüsste, dass der Typ, dem das Ding gehört, weiß, um was es da geht, was in einem Musiker, in einer Musikerin vorgeht, wenn die auf die Bühne gehen muss, wenn die einen Plattenvertrag unterschreibt, wenn es heißt, du, wir haben nur eine Woche noch Studio, die Platte muss fertig werden und so. Das sind ja alles so Momente in der Karriere, die total anstrengend sein können und die total oft auch entschieden werden, eben von Peter Prinzip mäßig, von Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben, was das für einen Rattenschwanz an irgendwie schlechten Gefühlen nach sich zieht. Wenn man irgendwie so einen Spruch bringt wie, ja, die Platte ist ganz schön, aber ist kein Hit drauf oder sowas.
Hast du den auch gekriegt eigentlich?
Den Spruch?
Ja.
So direkt nicht, nee. Also,
du bist ja mit dem Hit eigentlich einkaufen gegangen. Ne?
Ja, also ich habe natürlich nur Hits gehabt.
Ja, klar.
Im Prinzip. So wird man es wahrscheinlich formulieren können. Nee, aber das hört man ja ganz oft, dass in so Plattenfirmen oder auch in Booking-Agenturen dann eben Leute da Sprüche raushauen, die wirklich zu so einer existenziellen Krise führen können, weil die einfach überhaupt nicht checken, wie das wirklich funktioniert dann im täglichen Geschäft, wenn man Musik macht und wie sensibel vielleicht eben auch Künstler und KünstlerInnen sind.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass Grönland deswegen ein Label wäre, das ich Leuten empfehlen könnte.
Das dürftest du, glaube ich, tun.
Ja.
Nee, also ich meine, Herbert nickt schon ab.
Ja,
so ist es dann.
Schöne Grüße, falls du zuhörst, Herbert.
Aber Laila finden wir super.
Finden wir super.
Bernhard hat eine super EP.
Eine wunderbare neue Melodie aus der Schweiz, die eine Überleitung eigentlich auch darstellt in unser nächstes allseits beliebtes Segment, das sich beschäftigt mit Stücken, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben.
Aha.
Wir wollten uns irgendwann auch mal so einen Klassiker leisten innerhalb der Show und wir haben diesen Klassiker genannt, das Old Stückli im Gold Stückli. Und das kommt in dieser Woche auch. Überraschung aus der Schweiz.
Sie hören das Old Stückli im Gold Stückli. Knickknack.
So, ich habe am Anfang.
Ja, da steht er auf der Uli. Jetzt wird's wichtig.
Jetzt wird's wichtig.
Welcome to my TED Talk.
15 minutes. Count it down. Ich habe es am Anfang ja kurz erwähnt, wegen Winterthur. Wir sind in Winterthur. Es gibt ein Live-Album von einer Schweizer Band, das heißt Winterthur. Ja. Ja, ihr wisst Bescheid.
Das war jetzt echt die wackste Überleitung ever.
Nee, hör zu. Das Beste ist...
Auch schon aufgelöst vor allen Dingen.
Ich dachte ohne Scheiß, bis vor 3 Tagen noch, dass dieses Live-Album von Zürdi Wäscht, so heißt die Band, Winterthur, in Winterthur aufgenommen wurde. Ohne Scheiß. Ich habe jetzt wirklich einfach 30 Jahre meines Lebens verbracht und dachte, das ist eine Live-Platte aus Winterthur. Ist aber nicht so. Sondern Winterthur wird ja nicht mit T-H-U-R geschrieben, sondern mit T-O-U-R.
Wow.
Wortspiel, weißt du? Und es ist wirklich eine Aufnahme von ihrer Tour damals im Winter. Deswegen heißt dieses Live-Album von 1991 auch wirklich, oder 92, auch wirklich Winterthur.
Jetzt hoffen wir mal, dass die Musik geiler ist als die Wortspiele.
Bisschen.
Von dieser Band.
Ja.
Die ich jetzt erst kennenlernen durfte. Ich habe von Zürich West, kriegt man jetzt in der Bundesrepublik Deutschland wenig mit. Muss
in
man
Berlin
einfach
West
mal,
kriegst du wenig mit von Zürich West.
Auch in Ostberlin kriegt man da wenig mit von. Sag ich mal so. Ja. Aber ich habe mir das natürlich jetzt angehört im Vorfeld. Und was mich total beruhigt hat, ist bei dieser Live-Aufnahme, ist, dass die Schweizer auf die 1 und die 3 klatschen. Ich habe gedacht, das machen wirklich nur die Deutschen, dass wenn die Musik losgeht, immer. Das heißt, jetzt, ich mach's schon falsch, obwohl ich es vormachen möchte, klatsche ich auf die 2 und die 4. Weil ich ein bisschen Musik im Blut habe. Aber dann habe ich mir diese Aufnahme angehört und es geht gleich so. Das hat mich echt total beruhigt. Und es ist auch was, da seien wir mal ehrlich, also das uns verbindet. Die Schweizer Bevölkerung, die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland, einfach schön auf die 1 und die 3 klatschen.
Der Marsch.
Auch wenn es eine Funkband ist oder ein Indie-Rock, scheißegal.
Egal.
Live nicht,
ist live.
Nicht live is live. Also wie es gut wäre, sondern live is live.
Ja, das ist ja fort in the floor, dann ist ja wieder
stimmt.
Gut.
Ja. Stimmt, das war schon wieder, ich kann es nicht. Ich hab's mir so
das ist die Hi-Hat auf die Zahlen des Vier.
Oh Mensch, ey. Aber so. Das hat mich echt beruhigt, als ich das zum ersten Mal hörte. Und was mir auch aufgefallen ist, wir beide sind ja jetzt schon seit 15, 16 Jahren sind wir miteinander an Mikrofonen unterwegs.
Ja. Nicht befreundet, sondern einfach nur am Mikrofon unterwegs.
Und das war das traurige Ende des Goldstückli-Podcasts, als Vinson Wein die Bühne verließ. Weil Uli ihm einfach die Freundschaft gekündigt hat. Während der Show.
Der neue Film von Jacques Boubou.
Ja, also wirklich jetzt mal. Nee, aber Uli Hefliger führt auch manchmal in meinem Beisein Gespräche mit der Familie und so. Und ich verstehe mittlerweile alles, habe ich gedacht. Wenn aber jetzt gleich dieses Lied losgeht von Zürich West, muss ich mitlesen, den Text,
ja.
Damit ich überhaupt verstehe, um was es da geht.
Was sehr lustig ist, du hast ja vorhin gefragt, gibt es denn Unterschiede hier in den Dialekten? So, ne? Diese Konzerte, die aufgenommen wurden für diese Wintertour-Live-Platte, sind 4 Konzerte. 2 Konzerte davon wurden aufgenommen in Wiel, ist ganz in der Nähe hier, in der Nähe von St. Gallen. Da redet man ein bisschen spitzen.
Wo war das?
In Wiel, in der Remise.
In Wien?
Ja, in Wiel.
Ach, Wiel.
W-I-L. Das ist in der Remise kurz vor dem Bodensee.
Okay.
Spitzen, so. Geht so in die Richtung. Und die anderen 2 Konzerte, die sind aufgezeichnet zu Luzern in der Bohr.
Okay.
Und jetzt geht dieses Lied los und das Publikum singt und man kann an den ersten 4 Wörtern erkennen, dass es die Aufnahme ist aus der Bohr in Luzern.
Ach ja?
Ja.
Das hörst du raus?
Das höre ich raus. Also ich könnte wetten, oder? Gibt es Luzern ein Publikum? Patrick Dominik, ist dieses Lied in der Bohr aufgezeichnet oder nicht? Ach, ihr wisst es nicht.
Du müsstest es ja auch erstmal vorspielen, damit die das hören und entscheiden können.
Okay, gut. Also ich spiel's vor.
Ist jetzt quasi die Publikumsfrage.
Okay, gut.
Die eigentlich auch schon aufgelöst ist, Urli. Irgendwie hast du es.
Ich verkack die Pointe ja immer.
Ich weiß auch nicht warum. Aber vielleicht ist das auch unser Qualitätsmerkmal.
Ich hab's weitergegeben an meinen Sohn. Mein Sohn verkackt auch alle Pointen in jedem Witz.
Oh, echt?
Ja, es gibt einen Witz, der heißt, was steckt in der Erde und stinkt? Eine Furzel.
Finde ich gar nicht schlecht.
Genau. Mein Sohn erzählt den Witz, was heißt Furzel und stinkt?
Ach, Genpool, so wichtig.
Ja, sag ich
einfach so wichtig, dass man Sachen weitervererbt an die Kinder. Die
hier kommt zu die Wäsche mit Bitte Baby, blieb noch liebe mir.
Goldstückli. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
Es ist ein Medley. Die Live-Aufnahme ist ein Medley von verschiedenen Liedern. Nachher der zweite Teil ist quasi noch Lena, genau. Lena von Stuckishuse, der Hans Verstand, der Fritz von Hasli Rügsau, der Gerd vom Thurgau. Aber das Geilste ist ja mit der Annette, weil die Annette hat ein Problem mit Drogen. Aber nicht zum Nehmen, sondern zum Sorgen. Hat das Pulver auf dem Tisch liegen, das Fenster ist offen geblieben, der hat es gezogen. Annette, schau, woher das der Wind weht.
Oha.
Hä?
Es hat mit Kokain zu tun, oder?
Natürlich. So, und dieser Song ist ein Cover, ein astreines Cover von Walk on the Wild Side von Lou Reed. Zu finden auf der 3. Platte von Zürich West, auf Elvis. Den Song gibt's aber leider nie nirgendwo zu hören, weil ich glaube, der war einfach zu teuer. Also wenn man die CD hat...
Hat der Lou gesagt, no fucking way.
There you go.
Ja. Ah, verstehe.
Aber ein sehr lustiges Lied. Und das ist quasi der Mittelteil von dieser Live-Version. Und hinten raus singen sie dann noch Rolling Stones ein bisschen und so.
Ja,
ist
ja,
ganz
ja,
lustig.
Ja, stimmt. Can't always get what you want.
Genau, aber das Medley war eine gäbige Kunstform Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Ich habe mein Einstieg in den Hard Rock und Heavy Metal war der Metal-Marathon. Kennst du den Metal-Marathon?
Nein, kenne ich nicht.
Kennt jemand den Metal-Marathon? Niemand. Chris, ja, Cheyenne, sehr gut.
Ja, super.
Chris von Rohr, seines Zeichens Gitarrist von Krokus.
Okay, und der hat den Metal-Marathon gemacht und hat dann Medleys aus Metal-Songs gespielt, oder wie?
Genau. Da habe ich alles kennengelernt. AC/DC, Guns N' Roses, Black Sabbath und natürlich auch Krokus.
Und das wurde als Medley gespielt? Wie macht man das denn?
Ja, der hat einfach zusammen mit Krokus haben die so. Eine Stunde lang einfach alle Hits von Hard Rock und Heavy Metal runtergecovert.
Oha.
Und in einen Mix gepackt.
Also Medley ist auf jeden Fall das einzige Genre der Welt neben Schlager, wo man auf die 1 und die 3 klatschen kann. Deswegen macht jetzt alles wieder Sinn.
Ja, genau.
Es macht total Sinn alles.
Kreis geschlossen.
Eine merkwürdige Band, Zürich West. Ich weiß jetzt nicht, der Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, der wird ja, glaube ich, zu 75% in Germany gehört. Und
88.
Danke schön für diesen kleinen Querverweis nochmal auf die Vergangenheit. Auf jeden Fall...
Nein! Was? 89, 88.
Das war Zufall jetzt, oder?
Ja, das ist Zufall. Okay, du hörst immer diesen Dings raus.
Ja, ich bin einfach empfindlich, was diese versteckten
Meine
Botschaften
Mutter
angeht.
Heißt Heidi Haflinger.
Oh,
was sind das
geil.
Für Initialen?
Hat die auch so bestickte Kopfkissen?
Nein, hat sie nicht.
Schön Monogramm. Zum Glück nicht.
Oh, die jetzt traumatisierten aber, Deutschen.
Nee, was ich nur sagen wollte, ja. Dass vielleicht auch als eine Entschuldigung an Zürich West. Wir werden zwar primär in Germany gehört, aber ich glaube jetzt nicht, dass wahnsinnig viele Leute in Germany sagen werden, ja, diese Band, die den Text ich nicht verstanden habe, wo auf die 1 und die 3 geklatscht wird, da ziehe ich mir jetzt nochmal eine ganze Platte rein. Zürich West. Habt ihr Zürich West, also man hat ja gerade in den Reaktionen gemerkt, das ist doch eine richtig wichtige Band dann doch im Schweizer Kontext nach wie vor, oder? Okay, sorry, dann, falls ich das, ich will es euch nicht malig machen. Ich wollte nur sagen.
Und dann fragen sich die Deutschen, wieso sie nicht anerkannt und nicht gefunden werden in der Schweiz.
Ich muss schon wieder weinen, dass du so mit meinen Gefühlen spielst, Olli Hemlinger, das ist echt gemein. Oh, ich hatte aber echt so ein paar Othering-Momente hatte ich gestern in der Bahn auch.
Oh, wirklich?
Ja, weil das hast du mir dann auch im Nachhinein erst erklärt. Ich bin halt so in die Schweizer Bahn gestiegen und hab die Leute so freundlich angeguckt, auch länger versucht anzugucken und so zuzunicken. Und alle haben so weggeguckt und ich so, Alter, hab ich was im Bart? Was ist denn los? Und dann hat Uli mir hier später erklärt, dass es unfreundlich ist in der Schweiz, wenn man Leuten zu lange ins Gesicht guckt. Und ich hab einfach versucht, freundlich zu sein und war dann im Endeffekt so ein aufdringlicher Typ, der dann auch wahrscheinlich dann in der Kultur so rüberkam wie so ein schmieriger älterer Herr, der so junge Frauen so anguckt. So. Da wollte ich echt nur freundlich sein, das war mir unangenehm.
Ja, aber in Berlin in der S-Bahn ist jetzt auch nicht anders. Wenn du jemanden anguckst, länger als 2 Sekunden, dann heißt es auch gleich, was ist dein Problem?
Ja, was ist denn los? Aber dann kommt man wenigstens ins Gespräch. Dann sagst du, nichts ist los. Gut. Was ist mit dir los? Ja, auch nichts. Ja, super. Wollen wir ein Bierchen trinken? Ja, können wir machen. Ja, gut. Warum denn nicht?
Ich lade dich ein.
Ich bin sehr, sehr froh, dass wir nach dieser auf mich, es ist nur meine Wahrnehmung, auf mich so ein bisschen altbacken wirkenden Musik, dass wir auf diese euch Klänge präsentieren dürfen, die ebenfalls aus der Schweiz stammen und die für mich in die Zukunft weisen und mit der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Wir begrüßen auf dieser kleinen, aber so wichtigen Bühne unseren Stargast des heutigen Abends. Einen großen Applaus für Matondo! Wir haben es geschafft, Matondo zu überzeugen, für uns 1, 2 oder 3 Stücke live zu performen. Ich glaube, es ist im Sinne des Publikums und auch im Sinne der Künstlerin, wenn wir Matondo jetzt einfach loslegen lassen und im Anschluss ein bisschen miteinander quatschen. Wir haben uns ein paar Fragen ausgedacht an dich und freuen uns jetzt aber zunächst mal sehr, dass wir 3 Stücke hören werden. Davon übrigens ein bisher unveröffentlichtes Stück, das wir heute hier präsentieren dürfen. Matondo auf der Bühne des Goldstückli Podcasts. Ein großer Applaus nochmal. Yeah.
Dankeschön. Danke vielmals. Der Song heißt Hey You und ist bereits seit 2 Jahren draußen. Und der nächste Song heißt Cocoa Butter Skin. Den habe ich dieses Jahr released. Dankeschön. Ist einer meiner persönlichen Favorites. Mike, könntest du, ich habe ein Feedback auf dem In-Ear. Meine Stimme kommt die ganze Zeit im Loop. Sie so, nein, 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 nein. Jetzt ein bisschen ungemütlich. Cocoa Butter Skin handelt, ist für mich eine Ode an die schwarze Frau, weil wenn wir so die letzten 15 Jahre anschauen, sehen wir, dass wir eigentlich so alle Attribute von schwarzen Frauen genommen haben und sie kommerzialisiert haben, aber wir geben dem Ursprung die Credits nicht dafür. Und gleichzeitig ist der Song auch ein bisschen einfach so ein Pick-me-up-Song, den ich vor dem Spiegel singen kann und mich ein bisschen gut fühlen kann dazu. Das heißt, ein Mix aus beiden für mich. Thick thighs, big eyes, cocoa butter skin. Big hair everywhere, nothing here is sin. Round butt, dark spots, I'll make your head spin. Flat feet on the street, still I'm gonna win. Straight way, face, round face, nothing hits slim. Big nose, cute toes, loving my dark skin. Cause all of them wanna be me, all of them wanna be me. All of them wanna be me, all of them wanna be me. Carefree is a kind of wishful state. Carefree life was never my fate. Which country makes it real? Big head, strong hands, I know how I make you feel. Lit dreams, strong genes, I know that you could tell. Strong will, all the skills that make it possible. But what they don't see is I work hard to be that free. But what they don't see, I work twice as hard to be that free, free. All of them wanna be me, all of them wanna be me. All of them wanna be me, all of them wanna be me. All of them wanna be me, all of them wanna be me. All of them wanna be me, all of them wanna be me. Carefree is a kind of wishful state. A carefree life was never my fate. Wanna be me, wanna be me. All of them, all of them, all of them, all of them wanna be me.
Thank you.
Ein großer Applaus nochmal für Matondo live auf der Goldstückli-Bühne. Vielen Dank für diese Performance. Was für ein wahnsinnig guter Piano-Sound. Der hat mich bei den Proben, nein, beim Soundcheck schon total gekriegt.
Also mich hat vor allen Dingen die Stimme von Matondo gekriegt.
Ja, die Kombination aus beidem ist es wahrscheinlich, ja, die diesen Moment so magisch werden ließ. Matondo, nimm doch gerne Platz zwischen uns beiden Hübschen, hätte ich beinahe gesagt. Auf der Goldstückli-Bühne. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist.
Gesundes Selbstbewusstsein ist wichtig.
Ja, es ist auch viel gespielt, muss ich zugeben. Aber wenn man vor so einem Publikum sitzt und zwischendurch erschallt Applaus, dann funktioniert das besser. Dann denkt man zwischendurch wirklich, es funktioniert doch ganz gut alles.
Das Leben ist noch in Ordnung.
Ja, irgendwie schon.
Und ein bisschen Sekt.
Ja, Prosecco.
Oh, ich habe mein Glas vergessen. Kannst du kurz übernehmen? Ich muss mal kurz mein Glas
holen. Ich dachte, kannst du kurz mein Glas holen? Ich dachte, das reicht wohl. Willst du auch ein bisschen Prosecco, Matondo?
Sehr gerne.
Ja. Hast du ein Glas? Nee, du hast kein Glas, ne? Nein, das ist das Teeglas.
Ist doch nicht so schlimm.
Oh, danke, Cheyenne. Ja. Kommst du ein neues Glas über?
Danke vielmals.
Ja, nein, nicht im Teeglas.
Danke vielmals heißt danke vielmals.
Merci vielmals, kann man auch sagen. Danke tausig.
Danke tausig. Ja.
Danke tausig gefällt mir gut.
Ja, gefällt dir gut?
Ja.
Das schreibt sich auch sehr schön in SMSen. Danke tausig.
Man kann extrem viele Us brauchen. Es drückt aus, wie wichtig man
genau.
Ist.
Genau.
Danke tausig.
Genau.
Ah, ja, cool.
Es ist ja Fluch und Segen vom Schweizerdeutschen. Ah, super. Merci, Cheyenne. Fluch und Segen vom Schweizerdeutschen, dass es ja keine Rechtschreibung gibt im Schweizerdeutschen, deswegen kann man schreiben, wie
aber
man will.
Aber es gibt schon ein bisschen Rechtschreibung. Ich streite mich immer mit
findest
Freunden,
du?
Die
aha.
Sagen so, ich kann das schreiben, wie ich will und dann schreibt man so mit SH und so, das macht mich schon ein bisschen wütend. Ich glaube schon, dass man eigentlich so ein bisschen Common Sense hat, wie gewisse Sachen geschrieben werden müssen. Aber die, die gar keinen Bock haben, sagen einfach, es gibt mir keine Grammatik, deshalb kann ich machen, was ich will.
Aha.
Ich glaube, es gibt schon eine irgendwie so.
Ja?
Bisschen.
Findet ihr das einfach in Zürich oder ist das allgemein so?
Neues Klischee, das hier aufgewühlt wird, die arroganten Zürcher. Hat sicherlich
nicht mal bei Zürich West. Ne? Das aha. Ist ja eine ironische Bemerkung, dass Zürich ja findet, Bern ist eigentlich Zürich West. Weil Bern liegt ja im Westen von Zürich und ist eigentlich die Hauptstadt der Schweiz. Aha. Deswegen heißt die Band ja so.
Ich lasse das jetzt so stehen, ob ich das auch finde oder nicht.
Mir fällt gerade ein, dass ich Thüssig zum ersten Mal gehört habe bei Radio 300 Thüssig und dem Hit Goldküstle wollen wir nicht.
Thüssig.
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 Ah, gut, Thüssig. Siehste?
200 Thüssig.
Ich habe es gelernt und wieder verlernt innerhalb von nur einer Minute.
Ja. Verdrängung, nennt man das.
Thüssig.
Auch der Sekt.
Ja, auch der Sekt.
Ja, aber genau, Radio 200.000, also Radio 200.000.
Auch das habe ich falsch gesagt, ich habe 300.000. Ich habe denen noch 100.000 mehr ausgezahlt.
Ja, du denkst Zürich, reiche Stadt, deswegen wahrscheinlich. Aber ja, die Goldküste, die wollen wir nicht.
Ja, es war ein Riesenhit, den hast du mir irgendwann mal vorgespielt und der hat mich sofort gekriegt. Da war ich echt unten mit der Schweizer Rap-Szene.
Ja. Kennst du die eigentlich, Matondo? Die von Radio 200.000?
Also ich glaube, das ist schon ein bisschen... Nein, das kann ich jetzt nicht so. Ein bisschen ältere Generation.
Ja,
ich kenn's schon
weiße
noch.
Männer.
Ich kenn's noch.
Wie wir.
Nee. Einfach. Entschuldigung. Ich kenn's noch, aber es ist wirklich nicht mehr ganz meine Generation. Aber
ich hab gehört, die sind FCZ-Fans, ne? Also FC Zürich-Fans.
Ja.
Okay.
Und ich wohne in einem Kreis, also ist es schon, doch. Also wenn, dann auf jeden Fall FCZ, wenn ich aussuchen müsste. Aha. Aber. Mein Partner findet das nicht so witzig.
Oha. Der ist Grasshopper oder was?
Fußball, tendenziell glaube ich eher, ja. Hat okay. Für die Reichen.
Aber es gibt das Thema. Aha!
Geht es für die Reichen? FCZ ist fürs Volk.
Das ist halt auch wieder das ist auch wieder so ein Thema, was in der Beziehung bisher noch nicht besprochen wurde, was hier nochmal so hochgekocht
also
wird.
Also eigentlich ist Im Hus von Radio 200.000 ein Anti-Grasshopper-Song. Oder geht sie, wie wir sagen.
Wahrscheinlich schon, oder?
Okay. Ja, sicher.
Ja, sicher. Schon sicher. Ja. Goldküste wollen wir nicht.
Und wieder was gelernt.
Paratoren am Zünfest.
Sehr schön.
So, Matondo.
Ja.
Wir freuen uns sehr, dass du hier bist, dass du uns diese drei Songs gespielt hast. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich dich entdeckt habe im Internet, klingt so doof, aber als du mir quasi viral über den Weg gelaufen bist, hat mich das einfach angesprungen, wie du mit der Kamera gespielt hast und wie du gesungen hast und wie du das einfach alles so verpackt hast. Kannst du vielleicht noch zurückdrehen, das Rad der Zeit, und uns sagen, wann du wusstest, dass das deine Ausdrucksform ist, dass du Künstlerin werden musst?
Meine Nachbarn aus meiner Kindheit würden sagen, ziemlich früh. Aber ich wollte, so mit 5 wollte ich Opernsängerin werden.
Okay.
Ja, ich fand Opernsängerin sein mit den Kleidern, dieses sehr, sehr laute, starke, fand ich immer sehr toll. Mhm. Das heißt, zu Hause habe ich Fake-Operngesang geübt.
Faux-Pera.
Wow, mit A-O-X geschrieben.
Ja, genau.
Bestes Wortspiel, Uli. Wow. Alter, Faux-Pera. Neues Genre erfunden. Entschuldigung, ja, aber ich begeister mich gerade. Faux-Pera? What the fuck?
Das macht er auch nur in der Schweiz, weil sonst disst er mich immer von meinen Wortspielen.
Nein, das ist, nein, wenn da mal was Gutes dabei ist, muss man
danke.
Das doch auch würdigen.
Sorry, danke, Vincent.
Aber stimmt auch, weil Faux-Pera ist Winfrey. Gewitzt, schnell gekonnt, keine Pointe versaut, dass ich muss da auch
Credit geben. Du wolltest Opernsängerin.
Opernsängerin, genau, würde ich werden. Und dann habe ich so, hier in der Schweiz, oder in Zürich zumindest, gibt es der Zürich-Boss oder der Summer-Boss. Das ist so ein Pass, den man lösen kann für Kinder und ganz viele verschiedene Kurse besuchen kann, dass die Eltern nicht 5 Wochen Ferien nehmen müssen im Sommer, um ihre Kinder zu beschäftigen.
Ja.
Das heißt, dort habe ich dann angefangen, halt alles mögliche mit Musik zu machen und aufzutreten. Und dann im Gymnasium bin ich eben umgeben gewesen und viel Musikerin und habe dann das musische Profil gemacht und jetzt schlussendlich dann auch noch studiert.
Das musische Profil?
Ja, genau, Gesang.
Okay, was hat das bedeutet? Ab wann? Wie lange?
Also ich habe noch mal einen Umweg gemacht, wie meistens. Ich habe zuerst noch neusprachlich mit Spanisch gemacht, 1,5 Jahre. Und dann musste ich noch mal eine Aufnahmeprüfung machen, vorsingen. Und dann hat man so ab 15, 16. Aber es ist wirklich, also man muss keine Vorbildung haben. Das kann jeder und jede machen.
Okay.
Ja.
Also du hast im Kindesalter im Prinzip schon festgestellt,
ja,
eigentlich,
ja, das war klar.
Wie, also fast schon so eine Klischee-Erzählung, ich will das jetzt überhaupt nicht werten oder so, aber es ist ja schon, wird öfter mal erzählt, ich habe schon mit der Bürste vorm Spiegel und so. Das war bei dir auch schon so. Du hast es dann in der Schulzeit ein bisschen vertieft und hast dann schlussendlich dich dazu entschlossen, Jazz zu studieren.
Ja.
Was in dem Kontext der gerade erzählten Geschichte total Sinn ergibt. Du hast aber zusätzlich noch, und das finde ich wirklich beeindruckend, Jura studiert. Also ja. Das ist der einzige Mensch, den ich jemals kennenlerne, durfte, der Jazz und Jura gleichzeitig studiert hat. Das JJ-Studium.
Das hatten wir auch schon. Ihr seid gut mit so Namensgebung. Ich habe Faux-Pera studiert, das Kind, und habe nachher JJ gemacht.
Ja.
Ich sage das jetzt nur noch so.
Ja, voll super. Gut.
Die es nicht kennen, die müssen einfach Goldstück-Klick hören.
Ja, aber was ich jetzt interessant finde, ich habe vor ein paar Jahren im Interview mal die Dead Press gehabt, die Hip-Hop-Crew aus Amerika, die bekannt wurden mit diesem Stück It's Bigger Than Hip. Hop, yeah. Hip, Hop. Und mit denen habe ich ein langes Interview geführt und die haben mir damals den Begriff des Artivists beigebracht. Also das sind Artists, die gleichzeitig Activists sind. Und bei deiner Musik habe ich das Gefühl, dass das auch in deine Kunst mit reinspielt, das Aktivistinnen sein. Und das passt ja ganz gut zusammen mit Jazz und Jura studieren.
Ja, das war sehr, sehr schöner Bogen.
Ja, aber keine Frage gestellt am Schluss. Das war der einzige Fauxpas.
Ich finde, also ich würde sagen, das Leben ist ja eigentlich einfach politisch. Ich glaube, wenn man sich irgendwie ein bisschen mit der Welt auseinandersetzt, wird's halt politisch. Ich glaube, Aktivistin ist einfach ein sehr großer Begriff und ich finde, so viele Aktivisten leisten so viel mehr Arbeit, als ich es tue, dass ich schon fast ein bisschen ein großes Wort finde. Ich habe großen Respekt davor, weil es leisten viele Leute viele Arbeit, die man nicht sieht. Und das gab ja keine Frage. Jura, Musik.
Nee, die Frage ist aber, wie wichtig ist dir das, dass du unter Umständen eben auch Perspektiven einer schwarzen Frau in deine Musik mit einbringst oder politische Ansichten? Ist das was, was dir wichtig ist und was dir Erfüllung bringt? Oder ist es eher was, wo du manchmal denkst, eigentlich würde ich auch gerne in einer Welt leben, wo das nicht nötig ist?
Ja, logisch. Wäre super geil, wenn wir in einer Welt leben würden, die das nicht benötigt. Aber nochmals, ich glaube, ich schreibe Musik, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich am besten ausdrücken, was mich gerade beschäftigt. Entsprechend, wenn wir die Welt anschauen, aktuell, vor 2 Jahren, vor 5 Jahren, vor 15 Jahren, es gibt genug Scheiße, die läuft, dass man eigentlich super viel Material hat, um es dann irgendwie umzusetzen. Für mich ist Musik machen am Schluss oft auch aus etwas sehr Beschissenem irgendwie doch noch was Schönes abzugewinnen. Und das heißt nicht, dass der Song schön sein muss. Ich meine, Girls Like Us, der dir gefällt, ist eine wütende, aggressive Produktion, aber für mich gibt's wie einen Abschluss mit einem Thema so, dass ich dann wie mitnehmen kann für mich.
Aus Scheiße Gold gemacht.
Wie?
Aus Scheiße Gold gemacht.
Ja.
Zum Goldstückli.
Ja, genau.
Es ist auf jeden Fall, Girls Like Us, auf jeden Fall nochmal eine Hörempfehlung an die Leute da draußen, die den Podcast gerade hören und auch an die anwesenden Menschen. Das ist ein ganz toller Song. Also mein Lieblingssong eigentlich bisher von Matondo. Auch mitveröffentlicht mit der aktuellen EP Complex Eye, die jetzt in diesem Jahr entstanden und erschienen ist. Du hast dir während der Pandemie das Producen von Musik selbst beigebracht. Das heißt, du hast quasi Harmonielehre, Gesang und sowas alles schon in der Schule so ein bisschen gelernt und während des Studiums und das Produzieren, aber dass du das jetzt drauf hast, ist, da sind wir vielleicht wieder bei dem Thema aus Scheiße Gold machen, das war dann so ein Ergebnis einer ja eigentlich eher schrecklichen Zeit für Musiker und MusikerInnen. Wie kam es dazu, dass du dir das nochmal so draufgezogen hast?
Aber ich muss Ihnen sagen, auch dort, ich habe eigentlich direkt danach meinen ersten Song released. Ich habe dort frisch mit dem Musikstudium angefangen, eigentlich inmitten der Pandemie. Und ich war noch nicht darauf angewiesen, dass ich mit Musik Geld verdiene. Ich habe in einer Anwaltskanzlei gearbeitet und hatte dieses Problem nicht. Das heißt, für mich war es die allergeilste Zeit überhaupt. Und ich weiß, ich war ziemlich alleine mit dem, aber für mich war es absolut Heaven. Ich war die ganze Zeit zu Hause, hatte Zeit, mir YouTube-Video reinzuziehen, auszuprobieren, dazwischen ein bisschen spazieren gehen, gut essen, genug schlafen, kein Stress, kein Doppelstudium, das ich handeln muss für einen Moment, weil einfach alles war lahmgelegt. Und ich glaube, dieses Vakuum konnte ich wirklich gut nutzen. Ich glaube, es wäre sonst auch nicht so krass dann so mein Ding geworden. Dass ich einfach gemerkt habe, es ist einfach super geil, wenn man seine eigenen Ideen direkt umsetzen kann, einfach nicht mehr warten muss, bis jemand kommt und findet, ja, also ich finde, man könnte hier doch noch das und das machen, sondern einfach sagen kann, in diesem kleinen Laptop hier habe ich alle Möglichkeiten, steht mir die Welt offen.
Ich finde, deiner Musik merkt man das auch ein bisschen an, dass du da die Kontrolle komplett drüber hast, weil es in verschiedene Genre-Ecken abbiegt und weil man eben nicht das Gefühl hat, da ist ein großer Producer-Typ, der im Hinterzimmerchen sitzt und sagt so, ja, mach mal lieber nochmal hier, wie die erste Nummer, die war richtig geil, mach die nochmal. Dann haben wir 3 Singles, die so ein bisschen ähnlich klingen, dann hast du so deinen eigenen Sound. Yeah. Du hast es ja geschafft, obwohl du verschiedenste Genres abbildest und auch verschiedene Tempi und verschiedene Herangehensweisen, trotzdem deine eigene Stimme zu finden. Und da frage ich mich, wie wichtig ist es denn vielleicht heutzutage, dass man selbst das Producen auch drauf hat, um eben diese eigene Stimme überhaupt ausfindig zu machen?
Ich glaube, ich finde es schwierig, weil ich finde, es gibt beide Ansichten. Man beklagt sich ja zum gewissen Punkt manchmal auch heute an den Charts, dass wenn man einen Song anschaut und schaut, wer alles mitgearbeitet hat, ist es eine Liste von 25 Namen. Einer hat noch eine Kick gemacht, einer hat noch einen Vocals gesungen, eine Melodie erfunden und deshalb ist jetzt auch auf dieser Credits-Liste. Und gleichzeitig ist auch eigentlich ein so schön kollektiv gewachsenes Projekt, Produkt, ein ist doch wunderschön eigentlich, dass man so viele Leute kommen zusammen und kreieren zusammen ein Stück. Ich finde das super, auch von dieser Perspektive her. Wenn man dann halt die ganze Produktionslandschaft anguckt, sind das halt sehr oft Männer, die halt, ja, ihre eigenen Vorstellungen haben, von was gut ist und was nicht. Und ich glaube, einfach dort zu sagen, ich vertraue meinen Ohren und ich habe jetzt die Möglichkeit, das umzusetzen, finde ich, ist für mich sehr viel Freiheit. Aber ich habe vorher schon erwähnt, ich arbeite zusammen mit Daniel Somaro, Faceshift, ist auch ein Producer. Und wir streiten eigentlich mehrheitlich. Ich mache was, ich produziere den Song eigentlich sozusagen fertig, schicke ihm dann und sage ihm, mach mal du noch ein bisschen was. Und dann kommt dann Bastling was rum, ich bin so, das ist gar nicht das, was ich wollte. Und er findet, das geht nicht, das ist dissonant, das kannst du nicht machen, das ist mir scheißegal, ich find's toll, ich behalte das jetzt. Und er respektiert aber dieses Veto am Schluss.
Okay.
Und dieser Austausch, weiß ich, aber macht meine Musik besser am Schluss. Und das heißt, diese zweiten paar Ohren sind eine Riesenbereicherung für meine Musik.
Ja, wäre auch meine Anschlussfrage gewesen, ob es denn jemand in deinem Umfeld gibt, der zumindest als so eine Art Spiegel funktioniert, ja, wo man sagen kann, hier, so weit komme ich, jetzt sag du mal was dazu.
Ja, würde ich sagen, Phase Shift, der Producer Phase Shift, unbedingt hören, tolle Musik auch. Und ich glaube, dann auf der Bühne merkt man auch Sachen. Ist es gut, ist es fertig oder nicht? Diesen Song, diese Ballade spiele ich jetzt zum zweiten, dritten Mal live. Ich spiele sie wahrscheinlich noch mal 5 Mal und dann ändere ich wieder was, weil ich einfach auch spüre, was beim Publikum ankommt oder nicht. Ich glaube, so ein bisschen so ein Austausch.
Ja.
Ich höre euch sehr gerne zu, aber ich möchte
auch noch eine Frage.
Nee, ich mache mal ein Stück Musik spielen.
Die können wir auch machen. Vor dem nächsten Stück Musik würde ich aber eine Frage stellen. Ja, und zwar, wie hat
aber nur eine gute.
Ja, wie hat's, ja, als ob die jetzt bisher nicht so geil gewesen wären. Was ich noch wissen wollte, wie hat's dir denn bisher gefallen? Was hältst du von unserer Musikauswahl? War schon was für dich dabei?
Also ich habe gesagt, die nächsten Songs, die wir hören, den einen wird definitiv auf Repeat gehört, die nächsten 2-3 Wochen. Auch die, wie heißt sie nochmal? Belle Cobain, für mich eine Neuentdeckung, die ich unbedingt wieder hören werde. Und dieses Egyptian Blue, das ist für mich ein Küchenabwaschsong.
Wirklich?
Wenn ich nach Hause komme, will ich einfach so einen Song hören und dann abwaschen und finde das richtig
geil. Du hörst so Indie-Rock wie die ganz klassische Indie-Rock?
Ja, ja.
Aber nur zum Abwaschen.
Das wird sehr nice. Und ich finde es krass, eure Chemie zu beobachten. Man sieht einfach, dass ihr euch schon jahrelang kennt und euch mögt. Und
vor Mikro,
Austausch,
nicht befreundet seid. Vor Mikro.
Ich habe euch vorher schon gesehen. Ihr seid süß zusammen.
Oh.
Süßes, altes Ehepaar.
Oh, ja, so ist es
von
halt
dem her wirklich, also ist cool, euch zuzuhören.
Vielen Dank, das ist schön. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Wir werden nun unser Gehör aber auf die nächste Nummer richten, wenn man das so sagen kann.
Das kann man so sagen.
Und die kommt von Arlo Parks, ein Stück Musik, das Matondo eben auch sehr, sehr gut gefällt. Arlo Parks hat uns gekriegt mit ihrer Debütplatte 2021, Collapsed in Sunbeams hieß die. Da waren so tolle Stücke drauf, wie zum Beispiel Hurt, das mich immer noch total berührt, wenn ich mir das reinziehe.
Black
und
Dog.
Jetzt, ja, genau. Black Dog über Depressionen, ein sehr gutes Stück. Und jetzt hat sie sich eben zurückgemeldet 2023 mit der My Soft Machine LP. Die ist schon im Mai rausgekommen. Jetzt sind nochmal 2-3 Stücke nachgelegt worden, das finde ich auch ein bisschen strange, aber es ist so, fürs Weihnachtsgeschäft die Deluxe-LP nochmal in den Laden zu stellen.
It's
so,
a business.
So groß ist Arlo Parks mittlerweile, dass da nämlich jemand in der Plattenfirma sitzt, der sagt, hier, Arlo, hast du nicht noch ein paar Sachen im Hinterhalt? Da können wir nochmal die Platte fürs Weihnachtsgeschäft nochmal raushauen.
Ja, die A&Rs in UK gehen nach Hamburg
drauf. Ne? Und sie hat sich dazu entschlossen, ein Lied zu covern, das 2013 bereits erschienen war, und zwar damals veröffentlicht von J. Paul, den du auch sofort auf dem Schirm hattest.
Ja, ich habe nicht gewusst, dass das ein Cover ist, aber ich liebe 2-3 Songs, höre ich auf Repeat. Ich habe das gehabt, dachte, das ist der geilste Song von Arlo Parks. Für mich bis jetzt.
Und der klingt wie J. Paul,
ja,
hast du gesagt.
Ja, dann bin ich auf Spotify schauen gegangen, wer den produziert hat, gesehen, das war er.
Ja, J. Paul hat das Lied quasi mitproduziert mit Dave Okumo zusammen. Bevor wir uns da noch ein bisschen verlieren vielleicht in diesem Lied, hören wir doch mal rein in Arlo Parks neue Single für die Weihnachtsedition ihrer LP My Soft Machine. Ist vielleicht als kleine Geschenkempfehlung fürs Fest der Liebe. Hier ist Arlo Parks mit Jasmine.
Ich pack noch eine Salami drauf.
Goldstückli, der Podcast.
Arlo Parks mit Jasmine, einer Coverversion des J. Paul-Stückes mit dem gleichen Namen aus dem Jahr 2013. Die Geschichte dieses Liedes ist eigentlich sehr interessant und auch ein bisschen sweet. Und zwar hat J. Paul 2013 eine LP veröffentlichen wollen, die quasi noch im Bearbeitungsstatus war. Er wollte noch mal ins Studio und das Ding fertig machen. Und in dem Moment, als er sich wieder ins Studio begab, hat irgendjemand das im Internet geleakt, was bisher entstanden war. Das heißt, Demo-Versionen, völlig unfertige Versionen seiner komponierten Stücke sind plötzlich im Internet gelandet. Und das hat J. Paul dazu geführt oder gebracht, das Mikrofon auf den Boden zu werfen und zu sagen, ach fuck you, dann lasse ich das halt jetzt. Er hat von 2013 bis 2019 keine Musik mehr veröffentlicht, weil er so genervt davon war, dass seine Demos ins Netz gestellt worden sind. Die Kehrseite der Medaille ist aber, dass Kritiker und KritikerInnen diese unfertigen Songs gehört haben in ihrer sehr rohen und zerbrechlichen Variante und haben festgestellt, das ist der geilste Scheiß ever, weil es eben nicht zu Ende produziert ist und weil nicht jede Frequenz zu Ende gedacht worden ist, weil nicht jedes Signal perfekt ist, sondern eben weil es so klein klingt. Und deswegen ist auch die Arlo Parks Version jetzt nicht so riesengroß produziert, sondern bleibt ja relativ klein. Und das ist ein Verweis an Jay Paul, der zum Glück seit 2019 sich wieder hin und wieder ans Mikrofon traut und Musik aufnimmt und jetzt auch veröffentlicht via eigenes Label. Und Arlo Parks hat in Interviews zu diesem Song gesagt, dass dieses Lied, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei dir, sie so sehr geprägt hat und so begleitet hat über Jahre, dass sie das einfach covern wollte. Sie hat aber ein bisschen rausgefunden, wie der Künstler aus England tickt oder hat sich das gedacht und hat das dann eben nicht einfach so gemacht und aufgenommen und veröffentlicht, sondern sie hat bei Jay Paul angerufen oder vielleicht hat sie ihm auch eine Mail geschrieben oder WhatsApp, weiß ich nicht genau, aber sie hat sich bei ihm gemeldet und hat gesagt, pass mal auf, ich möchte dieses Lied von dir covern, ich will das aber nur mit deinem Einverständnis machen, weil du warst ja 2013 schon genervt, dass dieses Demo veröffentlicht worden ist und jetzt will ich eine Version machen, die vielleicht ein bisschen größer schon gedacht ist, aber auch nicht riesengroß, aber ich brauche dafür deine Zustimmung. Und dann hat Jay Paul gesagt, Arlo, go for it, und hat ihr sogar die Einzelspuren, die er noch auf seinem Rechner hatte, zur Verfügung gestellt. Und dann hat sie es eben mit diesen Stems produziert und zusammen mit Dave Okumo zusammen. Der war schon mit Matthew Herbert im Studio und mit Amy Winehouse als Session-Gitarrist, mit Adele und Nilufer Janja und mit verschiedensten KünstlerInnen. Und der hat jetzt eben quasi da auch nochmal an den Reglern gesessen, so dass die drei zusammen eben diese Version von Jasmine produziert haben. Und ich finde einfach die Story auch extrem sweet. So sweet, dass mir das Lied nach der Recherche nochmal besser gefallen hat. Das ist so ein Phänomen, das mir hin und wieder unterkommt, dass man sich mit einem Titel ein bisschen genauer beschäftigt und danach ganz andere Ohren hat für die Melodie und auch für die Produktion. Weil man hier ja plötzlich versteht, warum das eben nicht... Du kennst es ja auch, die Produktionstricks, wenn der Refrain kommt, dann machst du hier links und rechts nochmal eine Spur und lässt es so größer werden und dann vielleicht doch mal ein bisschen mehr Hall für den Chorus und so. Das bleibt ja hier die ganze Zeit so ganz klein und man fragt sich, warum bleibt es so klein? Ich hab's euch gerade versucht zu erklären, das hängt zusammen mit der Debüt-LP, die eigentlich gar keine Debüt-LP sein sollte, von Jay Paul. Die findet man übrigens unter dem schönen Titel Leak 0413 im Internet, weil die einfach geleakt worden ist. Arlo Parks mit Jasmine, auch einer meiner Lieblingssongs in dieser Woche.
Matondo, hast du für deine Zukunft, für die nahe, mittlere, längerfristige Zukunft Pläne oder Wünsche, die du uns hier an dieser Stelle verraten möchtest? Wie stellst du dir Matondo vor in den nächsten 2-3 Jahren?
Famous Popstar.
Ah, nice.
Alle großen Bühnen.
Aber LP oder EP würde mich jetzt erstmal interessieren.
Sehr gut, ja.
Weil das ist...
Nein, scheiße, Hauptsache Famous Popstar. Nein,
nee, weil natürlich. Das ist ja so zeitgemäß ist ja die EP, man hat das Gefühl, die Aufmerksamkeitsspanne reicht nicht mehr für lange Worte und für lange Tonträger.
Also ich glaube, ich bin, so vom Publikum her bin ich noch nicht am Punkt, dass die Leute ein ganzes Album von mir hören. Ich habe noch zu wenig Leute, die das interessiert und das ist auch total okay. Ich glaube, für mich ist das EP-Format deshalb einfach auch das sehr einladend, weil es ist ein kleines Paket, man kann sich auf etwas konzentrieren und ich, die ja auch noch am Lernen und Wachsen bin im Produktionsprozess, habe dann wie so einen abgesteckten Rahmen, so ich mache jetzt wieder 5 Songs und diesen 5 Songs ist mir das und das wichtig und ich möchte visuell das und das umsetzen und kann das dann wie abschließen und weitergehen und sagen, gut, jetzt möchte ich das nächste lernen. Das heißt, für mich ist die EP im nächsten Jahr das nächste Ziel.
Du bist ausgebildete Jazzerin und Juristin. Jetzt verdienst du dein Geld eher in der Juristerei als in der Musik noch. Das könnte sich ja irgendwann umdrehen. Aber was mich interessiert, ist es, also wir hatten es ja vorhin mit der Artivist, mit dem Artivist-Begriff. Sind es denn Felder, die sich gegenseitig befruchten? Also gehst du manchmal nach Hause vom Urteil schreiben und denkst dir so, das könnte ein Song werden, das Urteil.
Touch my ass, motherfucker.
Also ich glaube, jetzt aktuell sehe ich natürlich wirklich sehr viele verschiedene Lebensgeschichten und das ist sowieso inspirierend an sich. Aber ich glaube, es ist einfach ein Ausgleich, weil beide Hirnhälften, die ich brauche und die ich gern habe, wenn ich sie brauchen kann, das macht's halt. Es ist, glaube ich, es wird für immer ein Kampf sein für mich, nicht zu sehr in eine Richtung zu driften und meinen Ausgleich zu finden, weil ich halt wirklich zweigleisig fahre. Aber am Schluss vom Tag weiß ich, beides gibt mir mehr Energie, wenn ich es so mache. Und natürlich, im Moment verdiene ich noch mehr Geld mit der Juristerei als mit der Musik, ganz klar. Aber das ist für mich auch nicht wichtig. Ich möchte einfach Musik machen.
Mhm. Aber der Wunsch, ein famous Popstar zu sein, ist der, wie realistisch ist der in der Schweiz?
Also mein Ziel ist auch nicht wirklich famous Popstar.
Ja, ja.
Ich hätte wirklich gern einfach eine Community von Leuten, die das geil finden, was ich mache, denen das was gibt, die das hören zu Hause und finden so, das hat diese Lebensphase mit begleitet, dieser Song. Das hat mir extrem viel gegeben und die dann sagen, ich möchte jetzt auch ein Ticket kaufen, möchte an dein Konzert kommen.
Ja.
Und wir machen dann zusammen dieses Konzert und haben eine Erfahrung, einen Abend miteinander. Und das für ein paar Jahre. Das finde ich echt geil. Das, egal wo halt auf der Welt.
Ja.
Aber ich muss nicht reich werden damit. Ich möchte Musik machen, die richtigen Leute finden, die das auch verstehen.
Okay.
Genau.
Ich bewundere einfach dein Gehirn. Also wie dein Gehirn funktioniert, bewundere ich, weil das sind ja wirklich zwei völlig verschiedene Felder. Die
helfen.
Also in der Juristerei zum Beispiel ist, glaube ich, dieses Talent zum Improvisieren vielleicht als Anwalt oder Anwältin manchmal gefragt, aber beim Urteilschreiben kannst du jetzt nicht nochmal sagen, droppe ich nochmal eine Extrazeile und zwei Jahre mehr rein. Sondern, oder?
Nein, natürlich zwei Jahre mehr, ich hoffe es nicht. Aber es ist schon sehr fest, man muss überzeugend sein in dem, was man macht. Man muss, am Schluss finde ich, es ist überhaupt keine exakte Wissenschaft, und auch wenn es sich Rechtswissenschaften nennt, ich finde, das ist diskutabel. Aber ich finde halt eben, am Schluss muss man überzeugen, man muss eine Überzeugung haben und diese auch präsentieren können. Ich glaube, ein bisschen muss ich das auch machen, wenn ich meine Musik an die Leute bringen möchte. Das heißt, in diesem Teil, ich finde es nicht trocken. Die Leute sagen, es ist extrem trocken. Aber wenn ich eine Person vor mir habe, die gekündigt wurde aus dem Nixon, die Hilfe braucht, das sind für mich Geschichten, die mich berühren. Das braucht nicht viel.
Ja, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja noch ein anderes Podcast-Projekt in Berlin, das im Jugendknast stattfindet. Da mache ich mit inhaftierten Jugendlichen führe ich Gespräche. Und da haben wir jetzt vor letzte Woche, das kommt dann irgendwie nächste oder übernächste Woche raus, unter 2/3 FM, könnt ihr euch ruhig mal reinziehen. Das ist auch ganz interessant. Da haben wir zum Beispiel ein Gespräch geführt mit einem Anwalt zum Thema Abschiebung.
Mhm.
Und der hat in der Tat auch ein Improvisationstalent irgendwie im Gespräch an den Tag gelegt. Und man hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass der weiß, immer wieder aufs Neue mit Situationen umzugehen, also wie so ein Jazzer, zuzuhören.
Absolut, ja.
Beim Jazz sagt man ja, zuhören ist das Wichtigste,
ja.
Und dann mit dem anderen mitspielen. Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei ihm auch. Aber trotzdem möchte ich da nochmal meiner Bewunderung Ausdruck verleihen, weil ich finde, das sind zwei Sachen, die in meinen, also ich habe noch niemanden getroffen, der Jazz und Jura studiert hat. Und ich bin schon sehr lange dabei. Nee, aber das finde ich echt bewundernswert. Also die Props gehen raus, Matondo, nicht nur an die Musik, sondern auch dafür, dass du das beides durchgezogen hast, weil in der Recherche, ich habe dich ja im Vorgespräch noch gefragt, hast du das jetzt echt beides durchgezogen, weil ich mir das irgendwie fast nicht vorstellen konnte. Ich dachte, ja gut, irgendwann sagt man, nee, ich mache jetzt doch.
Aber ich habe ihm auch gesagt, ich bin müde.
Ja.
Es war streng. Ich habe es total gerne gemacht,
müde.
Aber
Vincent ist auch müde.
Ja, und ich habe weder Jazz noch Jura studiert.
Aber du musst viel reagieren im Moment und wichtige, gute Sachen und Pointen sagen, es auch streng.
Ja, das stimmt.
Auch streng.
Ja, aber da bin ich irgendwie drin.
Wir sind alle wichtig. Ja. Wir sind alle wichtig, alles ist gut.
Das finde ich schön, dass du das so sagst.
Ich bin alive.
Alive?
Ja, alive Überleitung bin
ich. Ich würde als Überleitung anbieten, dass die nun folgenden MusikerInnen, dass das Pärchen, das wir nun auf der Bühne hören, dass die beiden sich kennengelernt haben während des Jazzstudiums.
Oh, das ist eine gute Brücke.
Es geht um Demian Kappenstein und Ines Schäfer, die gemeinsam das Duo Etna ausmachen. Das heißt, genauso wie der Vulkan, der in Sizilien auch gerade wieder ausbricht. Wenn man also Etna und Alive googelt, kommt man relativ schnell auf so Bilder, also wirklich Live-Bilder aus Sizilien.
Und nicht auf die neue Single von denen.
Nee, und nicht auf die neue Single von denen. Das heißt, die Recherche hat ein bisschen länger gedauert. Aber ist ja nicht schlimm, denn die meisten Sachen über Etna wissen wir schon auswendig. Wir haben sie nämlich kennengelernt bereits 2017, als sie mit ihren ersten Songs und EPs um die Ecke kamen. Damals haben sie Walls als erste Single gedroppt, aufgenommen von Moses Schneider. Und das war wirklich eine ganz interessante Herangehensweise. Die haben nämlich damals nicht gesagt, komm, wir drehen jetzt, wir gehen ins Studio und nehmen einen Song auf und wenn der fertig ist, nehmen wir den Song mit zum Filmset und drehen da ein Video, sondern die haben ein Filmset aufgebaut und haben extrem fähige Kameraleute engagiert, die so One-Shot-Situationen können, also ohne Schnitt lange drehen können und haben dann gesagt, wir performen jetzt das Lied live für das Musikvideo. Das heißt, am Ende des Tages hast du die Version, die du auf Spotify ohne Bild die reingezogen hast. Das war die Version, die sie nur für das Video aufgenommen hatten. Das heißt, sie haben beim Videodreh eben auch Moses Schneider als Top-Musikproducer mit drangenommen und haben so eine ganz neue Herangehensweise gewagt. Das fand ich extrem stark damals bei Moses Schneider im Aufnahmeraum. Wurde mir das Projekt irgendwann mal vorgestellt. Das ist ein Produzent, der auch mit den Beatsteaks und Tokotronic und so gearbeitet hat und den ich zufällig ganz gut kenne und der mich hin und wieder einlädt und sagt, hier, hör dir das mal an. Und bei Etna war ich wirklich so geflasht, wie Jahre vorher nicht mehr und seitdem auch ehrlich gesagt nicht mehr so häufig, weil es wirklich so anders war und so geil. Sie machen gerne so auch relativ beatlastige, elektronische, weirde Musik mit ultra vielen Vocal Effects auf der Stimme, was mich total beeindruckt auch immer wieder. Und Inés Schäfer kennt man mittlerweile vor allen Dingen vielleicht als die weibliche Stimme im Riesenhit Zukunft Pink von Peter Fox. Da hat sie die weibliche Stimme gesungen. Sie ist also plötzlich über Peter Fox richtig berühmt geworden.
Ja, weltweit aber eher über die Solomon-Single Tuk Tuk. Da hat sie die Vocals eingesungen und ich glaube, am anderen Ende der Welt läuft eher die Mucke als Peter Fox.
Das kann sein.
Ja.
Sie hat sich auf jeden Fall den Platz in verschiedensten Herzen erspielt und zwar vollkommen zurecht. Sie haben sich, wie gesagt, beim Jazzstudium kennengelernt und haben innerhalb dieses Studiums in Dresden auch noch ihren eigenen, wirklich sehr, sehr eigenen Sound entwickelt. Demian ist Schlagzeuger, ausgebildeter Jazz-Schlagzeuger und Inés eben am Gesangs, als Sängerin ausgebildet und auch an dem Piano. Und die haben halt diese beiden Felder extrem gut zusammengebracht in den letzten Jahren und melden sich jetzt eben zurück mit dieser Alive-EP, die mich nochmal total kriegt, wegen der extremen Reduziertheit. Also das hier ist Minimalism at its best. Es geht eigentlich kaum, dass hier noch weniger passiert. Vielleicht hören wir ganz kurz rein und fragen dann nochmal Matondo, ob sie das berührt, ähnlich wie mich, und können noch 3 Mini-Infos vielleicht zum Song raushauen.
Reduced to the limit, nennen sie es, ne? So, hier sind Edna mit Alive.
Der Goldstückli-Podcast.
Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
Oh ey, ohne Scheiß, ich hab richtig Kloß im Hals. Ich finde das so schön, das Lied. Alive von Edna, von der Alive-EP. Auch ein Lied, das also schon anfängt mit den Zeilen, ich habe das in der Schule nicht gelernt und so, mit dem Vertrauen. Und jetzt habe ich das aber mit dir zusammen mit draufgezogen. Also ich finde es extrem rührend und auch in der Reduziertheit ganz stark.
Es ist halt auch sehr dringlich und sehr echt, die beiden. Ne? Die sind ja auch privat ein Paar, Inés und Demian. Und man hat dann wirklich einfach auch das Gefühl, dass die als Duo einfach alles preisgeben. So, ne? Dass dann wirklich alles, was die halt präsentieren in ihrer Kunst, auf der Bühne, in Songs, in Interviews, dass das halt die beiden sind. Nichts verstellt, sondern es ist halt wirklich Inés und Demian. Und das kommt einfach so rüber. Es wird null gekünstelt und das transportiert sich einfach super.
Ich habe Edna auch schon mehrfach live gesehen und die Umarmungen, die ja KünstlerInnen nach so einer Show untereinander teilen, weil man sagt, das war geil, vielen Dank dafür. Die Umarmungen, wenn man die zwischen den beiden sieht, ist man echt so ein bisschen so geil.
Ja.
Yes, sweet.
Super. Cute. Und die Live-Shows sind toll.
Ja, unfassbar gut.
Richtig gut.
Als ausgebildete Jazzerin hört man das raus, dass die das auch studiert haben?
Nein. Und ich muss sagen, ich habe es am Anfang, weil du vorher schon von den Lyrics erzählt hast, habe ich das gehört, war total im Lied drin, aber dann ist mir aufgefallen, dass auf deinem Laptop nonstop noch Musik läuft und du so die Lyrics offen hast und während das wirklich so richtig tief traurig war, war hier ein Song und es war die ganze Se comme ça, se comme ça, se comme ça und ich habe ja diesen Bildschirm geguckt und konnte einfach nur noch lachen, weil es eigentlich total traurig, aber so mit diesem zweiten Song hier war es gerade ein bisschen witzig.
Ich habe einfach mal irgendwas weiterlaufen lassen.
Ja, offensichtlich.
Strommel.
Ja. Se comme ça, se comme ça.
Ich glaube, das ist noch ein Song von Züri Wäsch, der hier noch weiterläuft im Hintergrund.
Aber ja, nein, sonst, ich höre das natürlich nicht. Ich glaube, wie gesagt, ich glaube, Jazz-Studium ist einfach eine Basis, die immer hilfreich ist, wie gesagt, zuhören und auf seine Mitmusikerin einzugehen, ist einfach ein Geschenk, wenn man das ein bisschen an der Hand geführt wird für das. Aber nachher würde ich jetzt nicht sagen, dass man da das meistens raushört.
Ich finde, was Inés mit der Melodieführung macht, das würde ich jetzt nicht sagen, da hört man, dass sie Jazz studiert hat, aber es ist schon sehr Checker-mäßig, wie der Gesang phrasiert ist und wie es dann an der richtigen Stelle plötzlich hochgeht.
Ja.
Das ist auch eine Parallele, finde ich, zwischen dem, was du machst und was Edna machen, dass man da an der richtigen Stelle die Stimme,
die richtige Lage
in die,
nutzt,
in die Kopf,
sozusagen.
In die Kopfstimme geht oder.
Ich glaube, wieso ich das so nicht höre, aber ich weiß, was du meinst, ist, weil die so krass cursive singt, so das, wisst ihr, was ich meine? So sehr, sehr stark beim Wort und die nicht die Vokale, sondern die Konsonanten stark auch nutzt. Ich glaube, das ist halt so sehr, sehr atypisch für Jazzmusik, wenn man das jetzt mal so sagen nennen möchte. Und deshalb kommt es mir nicht direkt, aber natürlich, man hört, dass diese Person für sich Wege gefunden hat, wie sie etwas ausdrücken möchte mit Melodieführung, ganz klar, ja.
Cursive. Cool, sehr gut.
Es gibt auf Social Media gibt so ganze Reels dazu, wie eine Sängerin in verschiedenen Stilrichtungen denselben Song singt.
Ah ja, das kenne ich, das ist sehr gut.
Es wird so total übertrieben gemacht, aber es stimmt natürlich in einer reduzierten Form.
Ah, ja, genau.
Sind das diese sehr, ja, und R&B, wo es immer noch einen Run gibt. Man kann nicht einen Ton gerade singen.
Yeah,
so.
Yeah.
Genau. Ja, das ist auch ein bisschen das, wird halt, das macht sie sehr stark hier jetzt in diesem Song.
Ja. Ja. Ich habe früher als meine ersten Band-Erfahrungen, als ich die sammeln durfte, habe ich leider immer so wie Eddie Vedder gesungen.
Live.
Einfach den Mund gar nicht aufmachen und so.
Weißt du, wer das auch macht? Georgia Smith macht das auch.
Ja?
Georgia Smith, wenn sie singt, macht eigentlich immer so. Der Mund geht maximal so aus.
Ja, aber Georgia Smith.
Du siehst eben genau aus wie Georgia Smith.
Ich finde, die Georgia Smith ist, was ich krass finde an der ist, es gibt diese Tiny Desk Session mit Georgia Smith, überhaupt ein Format, das ich nochmal sehr empfehlen möchte. Das findet statt bei NPR, beim National Public Radio in America. Da treffen die sich hinter so einem kleinen Schreibtisch und spielen da mit ganz wenig Equipment ihre Stücke. Und da gibt's eine Session von Georgia Smith, wo ich umgefallen bin, weil Femi Kolosu am Schlagzeug und Georgia Smith sind so zwei Musiker auf der Bühne, wo du denkst, die geben sich nicht mal ein bisschen Mühe, die machen das einfach. Das finde ich bei Georgia Smith voll krass. Ganz krasse Melodien, wie du schon richtig sagtest. Mund kaum auf und sie steht die ganze, die macht auch nicht so, wenn sie lauter wird oder irgendwas, sondern es ist die ganze Zeit so ein Anstrengungslevel und das ist so bei -5 gefühlt. Ich mach das, ich bin so talentiert. I don't give a fuck, ich mach das jetzt hier einfach. -5.
Apropos Formate, unser Format, das Goldstückli-Format.
Schöne Überleitung.
Ja, Achtung. Ist ja ein Format, wo wir über Songs sprechen und die dann auch spielen wollen. Das geht aktuell nur auf einer Plattform, wo man das da reinziehen kann. Das ist ein bisschen schade, weil wir fänden das schon sinnvoll, wenn wir das wirklich überall halt machen könnten, auf jeder Streamerin dieser Welt, dass man das da halt machen kann, Songs dann auch wirklich spielen. Das ist eine Verwertungsfrage hinten raus, ist einfach viel zu teuer. Aber Edna, Demian und Ines, die haben ja beide auch eine Playlist generiert. Pure Life heißt die, benannt nach ihrer zweiten Platte, die vor 2 Jahren rausgekommen ist. Und die haben uns gefragt, also Vincent und mich, wie macht ihr das denn mit eurem Format? Wieso könnt ihr denn reden und danach Songs spielen? Wie geht das? Wir wollen das auch machen. Die haben das quasi kopiert. Wir haben ihnen gesagt, wie das funktioniert. Ist nicht so schwierig, wirklich nicht. Haben das kopiert und jetzt sind die in der ARD-Audiothek zu hören als Antenne Edna und haben eine Show, die richtig erfolgreich ist. Wir gratulieren Ihnen von Herzen.
Vielen Dank auch nochmal. Einfach spread the wisdom, einfach nicht fragen.
Ja, genau. Preach one, teach one.
Ja, wir müssen jetzt mittlerweile, oder wir müssen nach wie vor das mit den Songs in der Mitte via Spotify lösen. Das habt ihr ja unter Umständen schon mal mitbekommen, wenn ihr das Projekt schon mal gehört habt. Aber wir arbeiten da auch dran. Dass
wir arbeiten dran.
Dass wir vielleicht mit einer Radiostation zusammen, die für uns die GEMA bezahlt, das auch auf anderen Plattformen machen können. So wie schön. Edna. Dann ist auch der Kreis geschlossen. Die haben was von uns gelernt, wir haben was von denen gelernt. Der Kreis ist geschlossen.
Ja.
Und da müssen die nur noch eine Folge machen zum Thema Goldstückli.
It's a given and a taken.
Ja, das ist doch schön. Wir haben noch einen schönen Song zum Abschluss vorbereitet, den Uli Hefliger mit ins Programm gebracht hat. Ich habe den Zettel schon weggeworfen, weil ich mich schon so...
Das ist so eine schöne Handschrift.
Weil ich mich, ja, naja, geht.
Ich finde wirklich.
Nee, ist schön, finde ich auch.
Sehr künstlerisch,
ja. Ja, danke schön.
Ich möchte gerne auch mal, dass du zu diesem, wie heißt nochmal diese Menschen, die Handschriften deuten?
Kalligrafen? Nee.
Nee, das... Nee.
Das war der Sänger von Echt... Nee, von wie heißt noch?
Das ist Kim Frank.
Nee, wer ist der, die Sänger? Die Band nochmal vom Grafen? Es gibt auch diesen Grafen.
Unheilig!
Ja.
Der Graf.
Der Kalli Graf.
Alter, hier kommt die Wut. Ja. Nein, hier kommt die... Nee, es war Joachim Witt. Egal.
Kam da nicht die Flut oder die Wut?
Ja, die Flut kam von Joachim Witt.
Ist eigentlich auch... Ist schon ganz gut, dass wir so langsam zum Ende kommen, glaube ich.
So, letzter Song. Wir lupfen es noch mal ein bisschen raus jetzt. Wir gehen mal ein bisschen vorne, ein bisschen tanzen. Und zwar mit einem jungen Herrn aus England, der heißt Sam Shepard. Als Künstler nennt er sich Floating Points. Der hat früh angefangen, mit 4, 5 Jahren Klavier zu lernen, hat im Kirchenchor gesungen von seinem Papa und hat dann später auch, als er die Schule abgeschlossen hat, Klassik studiert. Und nach dem Klassikstudium und Kompositionsstudium hat er noch die Neurowissenschaft hinterhergegangen.
Ah.
Also ein klassischer Musiker, der auch noch Neurowissenschaftler ist.
Also gibt's die doch noch, die Leute, die zwei krass verschiedene Felder
beackern. Crazy Leute.
Ja, also es ist Matondo am Start und Floating Points. Das sind die zwei Musiker der Welt, die das können. Mit zwei Gehirnhälften.
Ja, voll
Manimata, by the way.
Wie bitte?
Manimata?
War Jurist.
Ah, siehst du?
Das stimmt!
Der hat bei, in Bern beim Bund, glaube ich sogar, oder beim Kanton gearbeitet.
Ah, da hat er auch einige Lieder drüber geschrieben, ne?
Ja, und ich glaube, das war eine gute Kombi.
Ah, ist gut.
Na, das ist
ja, sehr gut. Floating Point hat in den Nullerjahren, Mitte der Nullerjahre angefangen als DJ, als ausgebildeter klassischer Neurowissenschaftler und wurde da entdeckt von Ninja Tune, diesem großen Label.
Okay.
Für Ninja Tune hat er dann Platten aufgenommen und Singles veröffentlicht, unter anderem auch dann Bootleg-Remixes für Sun Ra, für diesen großen Hippie-Pop-Papst aus den 60er Jahren. Er hat bei Ninja Tune dann ein, zwei Platten rausgebracht und seine dritte Platte, die vor 2 Jahren erschienen ist, wurde sein bisher größtes Werk, ein Werk in 9 Sätzen, zusammen mit dem London Symphonic Orchestra und Pharaoh Sanders, das ist eine Saxophon-Jazz-Legende aus den 60er Jahren, unter anderem auch der Saxophonist gewesen von Sandras Orchestra, mit denen dann er auch auf dieser Platte zusammengearbeitet hat und mit seinen besten Freunden Fortet und Caribou.
Oh, wow.
Ja, der ist dicke mit denen. Jetzt war das quasi diese dritte Platte sein Meisterwerk im Ambient Jazz. Sehr abgehoben, sehr kopfig. Jetzt kommt er aber zurück mit dieser Single Birth 4000, die wir uns gleich anhören werden, die alles andere ist als Ambient oder Jazz, sondern wirklich wieder Back to the Roots ist in die Nullerjahre. Es könnte auch aus dem Frühwerk von Modeselektor stammen oder eine Stadion-Banger-Hymne sein von den Chemical Brothers. Aber es ist von Floating Points und es ist 2023 und ich liebe diesen Song. Es ist so geil.
KritikerInnen haben geschrieben zur ersten Platte, dass seine Musik näher dran sei, als obwohl es elektronische Musik ist, an oder vielleicht auch weil es elektronische Musik ist, an Stockhausen als an Giorgio Moroder. Ja, jetzt genau. Hat sich das aber umgedreht, weil das hier ist voll Giorgio Moroder-mäßig. Man erinnert sich zum Beispiel an einen der größten Hits des Produzenten I Feel Love von Donna Summer. Mhm. Giorgio Moroder hat nämlich in den 70ern frühestens oder in den frühen 80ern den Galloping Bass erfunden, das heißt den Synthesizer, der nicht nur dung 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 macht, sondern ticke 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 ticke
Nee, nicht rein. Ja, gut. Ich dachte, du willst noch rein.
Danke an Mike für die tolle Tontechnik heute.
Ja, danke Mike. Ja, Applaus für Mike.
Danke Mike für den Mike.
Danke, danke, danke.
So.
Nee, und das finde ich voll krass, dass ich quasi den ersten Satz, den ich gelesen habe zu Floating Point, war irgendwie so, ja, ist näher an Stockhausen, an Giorgio Moroder, als an Giorgio Moroder.
Ah, ja, ja.
Dann habe ich den Song angemacht, ich so, das ist fucking 1:1
Giorgio Moroder.
Hören wir kurz rein.
Ja.
Goldstückli, der Podcast.
Ich finde so alle Songs, die so krasse Bässe haben, ich liebe krasse Bässe. Es vibriert da vorne so richtig. Ist richtig nice. Es macht richtig Freude. So.
Ich finde aber, das ist ein Schweiz-Phänomen. Ich habe früher, als ich mit der Band noch unterwegs war, auch des Öfteren in der Schweiz gespielt. Und das waren immer so Clubs, wo du beim Reingehen dachtest so, oh ja, ähnlich abgefuckt wie in Berlin. Und dann hast du aber im Backstage-Bereich, war dann so ein Regal mit 17 Schlagzeugen, aus denen du dir eins aussuchen durftest. Und Gitarren-Amps, wo jeder 5000 Euro kostet. So, ja, wie kann ich die benutzen? Ja klar, deswegen haben wir das ja gekauft.
Wo warst du? Wo hast du gespielt?
Ich kann sagen, wo?
Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es in der Schweiz war. Auf jeden Fall war es in der Schweiz.
Das ist mal ein Anfang.
Ja. Goldrichter.
Wenn wir jetzt noch ein Wortspiel unterbringen wollen, dann müssen wir sagen, dass der Typ, der Floating Points erfunden hat, Sam Shepard heißt und der weiß auf jeden Fall, was Shepard.
Gut.
Ja, aber damit der Ausblick auch leichter schlecht. Fällt.
Also
damit
ich habe gelacht.
Jetzt spüre ich gerade auch denkt, zum Glück ist jetzt vorbei. Wenig, so ganz, ganz wenig. Ab und zu.
Ja, ab 40 kommen die Dad-Jokes.
Ja, ja. Berechtigt, okay.
Vielen, vielen Dank, wollte ich nochmal sagen.
Das Schweiz-Phänomen. Das, so könnten wir die Folge auch nennen.
Das Schweiz-Phänomen, ja.
Ja, schöner Titel. Das Schweiz-Phänomen als Gästin Matondo.
Ja, vielen, vielen Dank, Matondo, für deinen Besuch. Vielen, danke, vielen Dank für euch fürs Herkommen. Vielen, vielen Dank, Uli Hefliger, dafür, dass du mir dreimal jetzt die Freundschaft gekündigt hast auf der Bühne.
Ist gern geschehen.
Können wir gleich Backstage nochmal drüber reden.
Vielleicht auch nicht.
Wir verabschieden uns mit dem klassischen, vielleicht auch nicht, genau, mit dem klassischen Goldstückli-Outro. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Kommen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön. Wuhu. Tschüss, Dame.
Lad ihn dir herunter und dann hör ihn dir an. Podcast mit dem Winsor und dem Muliman. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs, die sie für euch checken.
call it the gold. They call it the gold, gold Stückli.